Ihr Lieben, ich möchte ein paar Gedanken sagen über einen Text aus dem Johannesevangelium. Und zwar aus Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Johannes Kapitel 7, von Vers 37 bis 39. Hier vorne ist dieser Text auch ersichtlich. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ihr Lieben, wir haben, also nicht wir, sondern Israel, hat vor einer Woche das Laubhüttenfest gefeiert. Also es ist zu Ende gegangen. Das Laubhüttenfest ist das letzte Fest im Jahr. Und wenn hier steht, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, dann ist das Laubhüttenfest gemeint. Das ganze siebte Kapitel des Johannesevangeliums beschreibt das Auftreten Jesu während dieses Laubhüttenfestes. Und hier befinden wir uns jetzt am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Das war noch einmal ein ganz besonderer Höhepunkt, an dem alles noch einmal wiederholt wurde, was an verschiedenen Zeremonien an diesem Laubhüttenfest getan wurde, in einer besonderen Verstärkung noch. Und um den Hintergrund dieses Textes verständlich zu machen, ist es wichtig zu wissen, dass bei den Zeremonien, bei den Ritualen, die da bei dem Laubhüttenfest geschehen sind, das Wasser einen entscheidenden Schwerpunkt. Es war die Laubhütte, es war das Licht mit Kerzen und ganz besonders das Wasser, das im Mittelpunkt dieses Festes stand. Es ist ja auch von der Zeit her so, dass mit dem Laubhüttenfest man in Israel erwartet die Regenzeit. Und dieses Laubhüttenfest diente auch dazu, ganz besonders Gott zu bitten um den Regen, damit die Ernte gut wird. Das ist existenziell für Israel in einem solchen Klima, dass es in der Regenzeit auch ausreichend regnet, die da stattgefunden hat, fand täglich statt in diesen 8 Tagen. Es begann am frühen Morgen, da ist der Hohepriester mit einer Gefolgschaft von Priestern und von vielen Menschen, die daran teilgenommen haben, von dem Tempelberg, von den Höfen des Tempels hinuntergegangen, das ist eine lange Treppe hinunter zum Teich Siloa. Der Hohepriester hatte einen goldenen Krug in seiner Hand. Der hat so Platz für ungefähr 1 Liter Wasser. Und dieser Festzug ging hinunter die Treppen. Unten angekommen hat dann der Hohepriester Wasser geschöpft aus dem Teich Siloa für das Trankopfer, das man dann am Altar darbrachte. Und dann ist der ganze Festzug wieder hinauf, die vielen Treppen hinauf auf den Tempelberg. Der Tempel ist ja auf einem Hügel gebaut. Und als dann dieser Zug auf den Tempelplatz kam, durch ein Tor, das durch die Mauer um den Tempelberg herum war, das sogenannte Wassertor, das hat seinen Namen bekommen aufgrund dieser Zeremonie, da begannen im Inneren des Hofes die Trompeten zu blasen, silberne Trompeten, die verwendet wurden und die ganz bestimmte Töne von sich gaben. Und gleichzeitig begann diese ganze Menge, ganz besonders die Priester, aber auch die ganze Menge, Worte aus dem Alten Testament zu rezitieren, laut. Das muss also wirklich ein besonderes Geschehen gewesen sein. Und vor allem hat man immer und immer wieder wiederholt einen Satz aus Jesaja Kapitel 12, Vers 3. Und dieser Vers hat sozusagen den Tenor angegeben für das, was man hier letztlich auch tun wollte. Denn es heißt dort, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das hat man rezitiert, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und damit hat man ja auch zu verstehen gegeben, dass Wasser, das hier bei diesem Trankopfer verwendet wird, ist nicht nur die Bitte um äußerlichen Regen, sondern es hat etwas zu tun mit diesem Wasser des Heils. Und damit ist dieses Fest auch ein Fest, das einen messianischen Charakter bekommen hat, denn man wusste, dass dieses Wasser des Heils nur vom Messias kommt. Und deswegen war es auch ein Hinweis, jedes Mal, wenn dieses Trankopfer gebracht wurde, ein Hinweis, wir warten auf den, der uns dieses Wasser aus dem Brunnen des Heils geben wird. Und deswegen, man ist dann hinaufgegangen, der Hohepriester hinauf, der Altar war etwas erhöht und da standen ein eigener Altar und auch zwei silberne Becken. Und der Hohepriester hat dieses Wasser in das eine Becken hineingegossen und da gab es einen Abfluss von diesem Becken an den Fuß des Altars. Das war sozusagen das Wasser, das ausgegossen wurde als ein Trankopfer, ein Wasseropfer im Sinne dessen, dass man damit symbolisieren wollte, wir warten auf Regen für dieses kommende Jahr und wir warten auf den Messias, der das lebendige Wasser bringt, dieses Wasser des Heils. Und die Leute hatten schon vorher Zweige, Palmzweige abgeschnitten, die hatten sie mitgebracht, auch vom Teich Siloa oder in anderen Plätzen. Und während der Priester dieses Wasser ausgoss, standen die vielen, vielen Menschen ringsherum und haben ihre Palmwedeln sozusagen da zu dem Altar hingehalten und diese Palmblätter hier geschwenkt. Und die Priester haben angefangen, dann eine ganze Reihe von Psalmen zu singen, ganz besonders diese Psalmen von 113 bis 118. Das sind die großen Psalmen, die man beim Laubhüttenfest gesungen hat. Das haben die Priester gesungen, da haben auch dann Menschen eingestimmt. Und am Ende des 118. Psalms, der 118. Psalm ist ja ein Messias-Psalm, da kommt dann auch dieser Vers vor, O Herr, gib doch Gelingen. Und dann heißt es, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es heißt, Herr, hilf doch, Herr, gib uns Gelingen. Hosianna, also gesegnet, ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Und das ist sozusagen der Zuruf, der einmal dem König, dem Messias entgegengebracht wird, wenn er als der Messias kommen wird. Also alles in diesem Fest ist hingerichtet und deutet hin auf das Kommen des Messias. Und jetzt kommt Jesus. Er hat sich dann die Menge gemischt. Ich kann mir das also irgendwie bildhaft vorstellen. Und in dieser ganzen Zeremonie ist er dabei. Und in irgendeinem Augenblick, wir wissen nicht in welchem, wo er gehört werden konnte, plötzlich erschallt unter der Menge eine Stimme. Und es heißt, und Jesus rief, so dass er die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und er rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und all die Dinge, die hier stehen. Und natürlich hat er sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn die Gedanken der Leute waren ja voll mit dem Gedanken an Wasser. Das war ja jetzt ein Bild, das Jesus hier verwendet hat, das ja sofort Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und die Leute, die ja mit diesen Gedanken erfüllt waren aus Jesaja 12,3, mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils, die waren ja auch ausgerichtet darauf, dieses Wasser des Heils kann nur der Messias bringen. Und jetzt kommt da einer und spricht diese Worte aus. Und die Frage ist beansprucht dieser Mann, der Messias zu sein? Man hat sofort verstanden, dass Jesus hier nicht sagt, kommt zu mir und ich gebe euch ein bisschen ein natürliches Wasser zum Trinken. Er wollte ja nicht den Durst der Menschen löschen dort in der Hitze. Sondern es war ganz klar, dass er Bezug nimmt auf diese Brunnen des Heils, von denen in Jesaja 12, Vers 3 die Rede ist. Und wenn man weiterliest an diesem Kapitel, dann merkt man auch schon davor, dass da eine große Unruhe aufgebrochen ist unter den Leuten. Eine Diskussion hat angefangen, eine Spaltung unter den Leuten hat stattgefunden. Die einen haben angefangen zu denken, es könnte der Messias sein. Die anderen sind wütend geworden, vor allem die Priester und der Hohepriester auf Jesus und haben danach auch angefangen nachzudenken, ob sie nicht gleich auf diesem Fest gefangen nehmen würden, weil er ja ein gefährlicher Mann ist. Entweder er ist der Messias oder er ist sehr gefährlich, dann muss man ihn beseitigen. Und ihr Lieben, dieses Wort ist für uns ja auch ein ganz entscheidendes Wort geworden. Wir denken natürlich auch sofort daran, dass Jesus dieses Wort, ein ähnliches Wort, schon einmal gesprochen hat. Denkt zurück, 3 Kapitel früher, im 4. Kapitel, da wird eine Geschichte erzählt von der Frau am Brunnen. Johannes, kannst du vielleicht diesen Text jetzt noch einschalten? Diese Begegnung mit der Samariterin, wo Jesus von Galiläa nach Jerusalem zieht und auf dem Weg kommt er durch Samaria und da kommt er an einen Brunnen und dort ist eine Frau und er fängt ein Gespräch an mit ihr. Er bittet diese Frau um Wasser aus dem Brunnen Jakobs, aus dem schon Jakob Wasser geschöpft hat und daraus entsteht ein Gespräch über das Wasser, nämlich über das natürliche Wasser und über ein anderes Wasser. Und im Verlauf dieses Gespräches sagt dann Jesus zu ihr, zu dieser Samariterin, jeden, der von diesem Wasser, nämlich das aus dem Brunnen hier, trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ihr seht die Parallele zu diesem Wort von vorhin. Ich möchte aber dieses Wort noch mit hineinnehmen, weil es wichtig ist, auch im Zusammenhang mit dem zweiten Wort. Denn hier gibt Jesus an diesen beiden Stellen dem Wasser eine zweifache Bedeutung. Und diese zweifache Bedeutung beides gehört zusammen, müssen wir aber sehen. Jesus sagt hier, dass er sozusagen Wasser, lebendiges Wasser denen geben kann, die nach dem lebendigen Wasser dürsten. Und mit diesem lebendigen Wasser ist natürlich gemeint das Wasser des ewigen Lebens. Das Wasser des Lebens. Und ihr Lieben, Jesus fordert dazu auf, dass Menschen dieses Wasser trinken. Und Wasser des Lebens, Wasser des Heils, Wasser der Erlösung, das ist nur etwas, was er geben kann. Und das ist verbunden mit seiner Person. Und deswegen lädt er eigentlich damit ein, dass wir ihn selber trinken. Dass wir ihn selber trinken. Und er sagt, wenn man von diesem Wasser trinkt, was da im Brunnen ist, wird man immer wieder durstig. Aber wenn man ihn trinkt, ihn selber, dann wird unser Durst nach wahrem Leben gelöscht. Wir trinken dann immer noch weiter, weil wenn jemand einmal von diesem Brunnen getrunken hat und Jesus sozusagen aufgenommen hat und etwas geschmeckt hat davon, der trinkt, der möchte mehr, mehr, mehr. Aber das ist ein Durst danach mehr Fülle. Aber zuerst einmal geht es darum, dass wir Jesus trinken. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dieses Wasser, das wir da trinken, das wir von Jesus bekommen, ist ein Wasser, das er selbst darstellt. Wir müssen ihn trinken, damit wir dann, wenn er in uns ist, aus dieser Quelle, die er darstellt, ständig weiter trinken. Das ist sehr interessant, wie Jesus das formuliert. Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dieses Wasser wird zu einer Quelle des Wassers werden. Das wird eine sprudelnde Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Das heißt, wenn wir Jesus trinken, Jesus aufnehmen in unser Leben, bekommen wir eine Quelle von Wasser, die ununterbrochen sprudelt. Dann bekommen wir ihn selber in unser Leben hinein und aus ihm sprudelt ununterbrochen Wasser. Und wir können tagtäglich von diesem Wasser, das in uns lebt, durch Jesus, trinken und trinken. Und wer einmal von diesem Wasser da drinnen getrunken hat, der wird durstig werden nach mehr von dieser Fülle. Aber dieser Durst ist ein Durst von nach mehr Fülle, noch mehr Fülle, noch mehr Fülle, weil man von dieser Fülle gar nicht genug bekommen kann. Ihr Lieben, was mir dabei wichtig ist, das ist ja alles uns auch bekannt. Aber ich denke, dass es uns noch einmal etwas bewusst machen soll. Zunächst einmal, es ist der große Unterschied zwischen Menschen, die an Jesus glauben und denen, die nicht an ihn glauben. Dieser Unterschied besteht darin, die einen haben die Quelle des Lebens in sich und die andere haben sie nicht. Dieses Leben unterscheidet uns von denen, die nicht glauben. Menschen, die an Jesus gläubig geworden sind und ihn angenommen haben, die haben neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben kann man nicht machen, kann man nur geschenkt bekommen. Und das ist der gravierende, unfassbar große Unterschied zu denen, die nicht an Jesus glauben. An Jesus heißt neues Leben empfangen. Und dieses Leben, es heißt hier, dass ins ewige Leben quillt. Das heißt jetzt nicht nur, dass das weitergeht bis in das Leben nach dem Tod, das wir dann oft als ewiges Leben bezeichnen, aber ewiges Leben ist nicht, hat nicht eine Kategorie von Zeit, sondern Ewigkeit ist ein Qualitätsbegriff. Dieses Leben, das wir ewiges Leben nennen, bekommen wir in dem Moment, wo Jesus in unser Leben hereinkommt, haben wir ewiges Leben. Dieses Wasser wird zum ewigen Leben. Es ist ein Leben, und das heißt ewiges Leben, ein Leben, das aus der Ewigkeit her stammt. Ein Leben, das vom Himmel herkommt. Ein Leben, das Gott geschaffen hat. Ein Leben, das die Fülle ist. Ein Leben, das überhaupt nicht vergleichbar ist mit diesem irdischen, sündhaften Leben. Also ein Leben aus dem Himmel. Und ihr Lieben, ich denke, dass wir im Normalfall unseres Alltages uns oft gar nicht dessen bewusst sind, was wir in uns angelegt bekommen haben, als wir Jesus aufgenommen haben. Die Ewigkeit ist schon eingebrochen in uns. Wir haben ein Leben, das direkt vom Himmel gespeist ist. Wir haben ein übernatürliches Leben. Wir haben ein Leben, das vom Tod nicht mehr zerstört werden kann. Wir haben als Quelle in uns ein Leben, das die ganze Fülle dessen hat, was uns der Himmel anbieten kann. Und es geht darum, dass dieses Leben nun in uns entfaltet wird. Aber es ist schon da, ihr Lieben. Und das ist etwas Unglaubliches, wenn wir uns das einmal bewusst machen, was für ein Unterschied zwischen einem Menschen, der glaubt, und einem Menschen, der nicht glaubt. Wer an mich glaubt, der hat dieses Wasser. Der hat diese sprudelnde Quelle. Ihr Lieben, das ist der große Unterschied, die große Freude, das große Glück für Christen. Wir haben eine Quelle in uns, aus der wir täglich trinken, täglich trinken, täglich trinken, weil sie nie versiegt. Weil sie nie versiegt und weil sie eine noch größere Fülle beinhaltet. Und dieses Leben, das da sprudelt aus uns heraus, in unserem Herzen, das ist ein Leben, das gefüllt ist, das Frucht bringt. Dieses Leben, dieses Wasser ist ein fruchtbares Wasser, das bringt in uns Früchte des Himmels. Liebe, göttliche Liebe, nicht nur menschliche Liebe, göttliche Liebe, ist ganz was anderes. Daraus können wir trinken, 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 jeden Tag. Freude, Frieden. Ist jedes ein Thema für eine Predigt, ja? Geduld, Sanftmut, Vergebung, kommt alles aus dieser Quelle. Versöhnung, Barmherzigkeit, Wahrheit, Einheit, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, Gehorsam, Erbarmen, Treue. Und jetzt könnte man das ganze Neue Testament zitieren. Was alles da angelegt ist in uns, ihr Lieben, wir tragen es in uns. Ich möchte so gerne wieder neu staunen über das Wunder, dass dieses Wasser in mir schon ist. Eine Quelle, die sprudelt. Täglich sprudelt. Und dass es darum geht, dass wir diese Quelle in uns nicht zudecken, nicht zustopfen, nicht verdecken, sondern dass wir alles daran tun, dass diese Quelle mehr und mehr sprudelt. Dass wir ihr Raum geben, das heißt trinken. Dass wir all dem, was wir vom Himmel ja schon haben, wir müssen es jetzt nicht erst lange erflehen und erbitten, es ist ja schon in uns. Dass es freigesetzt wird, dass diese Quelle sozusagen freigesetzt wird und all das herausbringt, was für uns wichtig ist. Ich springe jetzt zurück zu dem Text, können wir noch einmal, das ist das letzte, noch einmal auf Johannes 7 gehen. Ich werde ein bisschen abkürzen. Das ist der zweite Text von dem lebendigen Wasser, mit dem ich begonnen habe. Und wenn ihr seht, dann seht ihr, dass hier nun Jesus dem Wasser noch einmal eine weitere Bedeutung gibt. Das ist kein Gegensatz, sondern das gehört zusammen, das ist eine Ergänzung. Hier sagt er, das Wasser ist nicht ein Bild jetzt hier für das neue Leben, das wir empfangen haben, sondern es ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und damit sagt Jesus, wenn man diese beiden Sätze kombiniert, wer an mich glaubt, wer mich als die lebendige Quelle in sein Leben hineingenommen hat, der hat auch den Heiligen Geist eingeladen. Als ein weiteres Bild für das Wasser. Und dieser Heilige Geist muss dazukommen. Weil er ist es, der diese Quelle zum Sprudeln bringt. Er ist es, der aus dieser Quelle Frucht hervorbringt. Und er ist es nicht nur der in uns diese Quelle des Wassers, die Jesus darstellt, zur Entfaltung bringt. Wir sind auf diesen Heiligen Geist angewiesen, dass er das tut. Und er nimmt das, was in uns durch Jesus angelegt ist, diese Quelle des Wassers, und sprudelt und sprudelt. Und er tut nicht nur ein Werk in uns, sondern wie es hier heißt, er schafft auch einen Strom. Wir haben zuerst gehört von einer Quelle und jetzt von einem Strom. Und dieser Strom des Lebens ist etwas, was nun der Heilige Geist nicht nur in uns produziert, sondern aus uns heraus, aus unserem Leibe, das heißt aus unserem Inneren, eigentlich heißt es aus unserem Bauch, aus unserem Inneren heraus fließen lässt, sodass dieses lebendige Wasser auch zu anderen Menschen fließen kann. Und es ist so wunderbar, wie Jesus das sozusagen hier sagt. Er redet von dem Geist, der noch nicht da war, weil es erst zu Pfingsten in dieser Weise ausgegossen wurde. Aber es ist alles schon gesagt, was dann später vielfach erklärt wird. Das Wirken des Heiligen Geistes. Er nimmt dieses Wasser und bringt es zum Sprudeln in uns. Es ist der Heilige Geist, der es lebendig macht, der sie Frucht schafft. Und es ist der Heilige Geist, der uns benutzt als Instrumente, damit das Wasser, das der Herr in uns hervorgebracht hat, hinausfließt, hinausfließt, hinausfließt zu den anderen. Und ihr Lieben, das ist für mich noch wichtig. Ich empfinde es, wie wenn Jesus sagen würde, das ist die eigentliche Zielrichtung des Wirkens des Heiligen Geistes in uns, nicht nur, dass wir selber erfüllt werden mit diesem Wasser und dass wir selber sozusagen unser Durst gestillt wird, sondern wir trinken nicht nur für uns selbst. Wenn wir selber getrunken haben, dann tränken wir andere. Wenn wir selber Leben empfangen haben, geben wir das Leben anderen weiter. Wenn wir selber die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben, dann sind wir Instrumente der Kraft des Heiligen Geistes für andere. Und das ist die Zielrichtung, ihr Lieben. Und das oft, was passiert, ist, dass Christen viel zu viel damit beschäftigt sind, sich zu konzentrieren darauf, dass sie selber erfüllt werden von dem, was der Heilige Geist in uns hervorrufen kann, und nicht so viel Durst danach haben, dass wir zu einem Strom lebendigen Wassers werden, der aus unserem Leibe herauskommt zu anderen. Ihr Lieben, das muss die Balance halten. Unser Durst, dass wir mehr und mehr trinken, dass das alles, was Jesus in uns angelegt hat als lebendige Quelle, dass das hervorkommt, dass das durchbricht, dass das uns verändert. Das muss gleichzeitig auch mit diesem Durst in unserem Leben hervorbrechen. Herr, ich möchte so gerne, dass dieses Wasser, das du in mir freigesetzt hast, weitergeht, weitergeht, weitergeht zu anderen Menschen hin. Dass wir Zeuge sind für andere, dass wir ein Segen sind für andere, dass wir durch uns hindurch die Kraft dieses Wassers und des Heiligen Geistes freigesetzt wird. Ihr Lieben, diese Zielrichtung ist entscheidend. Wenn wir diese Zielrichtung verpassen, dann hat das auch einen Einfluss darauf, dass dieses Wasser irgendwie diese Quelle in uns versiegt. Wenn das Wasser, das da sprudelt, nicht weitergeht, wenn das nur in uns bleibt, wenn wir es nur für uns wollen, dann hat das einen Einfluss auch auf die Lebendigkeit dieses Wassers, das weitergehen soll von uns. Ihr Lieben, deswegen brauchen wir Durst, dass dieses Wasser in uns sprudelt, und Durst, dass dieses Wasser aus uns sprudelt. Dass wir ein genauso großes Verlangen wird, wo wir nicht nur bitten, Herr, setze alles frei in meinem Leben, was in dieser Quelle des Wassers vorhanden ist, sondern dass wir genauso schreien, Herr, setze alles frei, durch mich hindurch, was du durch mich an anderen tun möchtest, so dass auch andere von diesem Leben, von diesem lebendigen Wasser berührt werden. Das ist so sehr auf dem Herzen Gottes. Und deswegen braucht es diese Balance in unserem Leben. Natürlich müssen wir selber auch getränkt werden, aber dazu, damit wir andere tränken. Wir müssen erfüllt werden, damit wir andere erfüllen. Und das muss ein Fluss werden. Deswegen heißt es von einem Strom. Das geht raus. Und wenn das nicht rausgeht, hat das eine negative Wirkung. Aber ihr Lieben, lasst uns das noch einmal bewusst machen. Was wir bekommen haben von dem Herrn, ist ein qualitativ vollkommen neues Leben. Und dieses Leben muss sozusagen durchbrechen. Der neue Mensch, wie Paulus sagt, der muss durchbrechen. Angezogen werden, wie er sagt. Und wir müssen den alten Menschen ablegen, damit dieser neue Mensch groß wird. Und dazu hilft uns der Heilige Geist. Das ist das eine. Aber es geht weiter, dass wir uns beschenken lassen mit dieser Sehnsucht, Herr, gebrauche mich. Und dazu sind ja auch die Gaben des Geistes gegeben. Die Gaben des Geistes sind ja nicht für uns selber, außer das Sprachenreden, das für uns auch einen Nutzen hat. Aber die anderen sind ja alles Dienstgaben. Gott gibt uns Gaben, damit wir durch diesen Strom, der von uns ausgeht, andere mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Langmut Gottes, mit der Barmherzigkeit Gottes berühren. Das ist das Ziel. Das muss das Ziel sein. Das muss das Ziel sein, dass es durch uns hindurchgeht. Und da merke ich selber, dass da bei mir nicht, das ist nicht eine wirkliche Balance. Wenn ich drüber nachdenke, dann bin ich zu konzentriert auf mich. In dem Durst, Herr, ich möchte alles von dir, möglichst viel. Aber ich habe noch nicht so diesen Durst, schon, aber noch nicht in dieser Weise, dass ich sage, Herr, ich möchte für dich alles sein, für andere Menschen. Es ist nicht so ein Teil meines Denkens, ja, natürlich schon, das ist ja bei allen von uns da, aber irgendwie empfinde ich, da gibt es noch etwas nachzuholen, dass es hinausgeht, hinausgeht, hinausgeht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein so wunderbarer Gott bist. Und wir danken dir, dass du uns in Jesus neues Leben gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für die Größe, für die Länge, für die Breite, für die Tiefe, für die Höhe dieses Lebens, das du uns gibst, wenn du in unser Leben hineinkommst. Gib uns eine tiefere Offenbarung, was es bedeutet, dass du die Quelle des lebendigen Wassers in uns bist, in uns bist. Und Vater, ich bete so sehr, dass du uns einen Durst gibst, dass wir wirklich nicht aufhören, aus dieser Quelle zu leben, aus dieser Quelle zu trinken, damit die Fülle dessen durchbrechen kann, was du für jeden von uns bereitet hast. Vater, ich bete auch für jeden von uns, dass wir einen Durst gewinnen, dass dieser Strom freigesetzt wird. Lieber Vater, ich bitte dich, decke auf in unserem Leben, wo wir das behindern, wo wir dieses Sprudeln in uns nicht mehr wahrnehmen, weil es verdeckt ist oder verstopft ist. Heiliger Geist, hilf uns, dass dieses Sprudeln bleibt. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir eine tiefe Sehnsucht danach bekommen, ein Instrument zu werden in deiner Hand, durch das du andere Menschen mit dem lebendigen Wasser berühren kannst. Herr, wir wollen Einzelne sein, jeder für uns, der dir voll zur Verfügung steht. Deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, komm du auf uns alle jetzt. Bitte dich, komm du auf uns alle, die wir diesen Wunsch auf dem Herzen tragen. Komm du auf uns alle. Komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk. Fang wieder neu an, dein Werk in uns zu tun. Zeig uns Dinge, die in diesem Zusammenhang für uns wichtig sind. Lass uns einen Moment in der Stille bleiben, wo jeder auch für sich diesen Wunsch, diese Bitte, diesen Durst artikulieren kann, wo er merkt, dass da etwas zum Stillstand gekommen ist.